Ihr hört Click and Rush and Fums, das Original nie kopiert und alleine deshalb schon überhaupt nicht zu erreichen. Episode Nummer 23, euch erwartet heute also eine Stunde lang Lobhudelei für die beste Nummer 23 der Welt. Wenn du was Falsches sagst, fliegst du raus.
Michael Jordan oder wer dann?
David Beckham.
So.
Den Quatsch hat gerade verzapft Ed Joachim Hebel, ich bin Ed Uli Hebel und es ist tatsächlich die 23. Episode und ich meine Woche 11 in Quarantäne, aber wie wir euch schon letzte Woche gesagt haben.
Wir haben jegliches Zeitgefühl verloren.
Ja, deswegen, also ich müsste jetzt immer wieder rechnen. Das ist erstens nicht meine Stärke, zweitens möchte ich es auch nicht nachsehen, aber ich glaube, das ist auch hierzulande so in Deutschland und ich meine auch, wir haben ein paar Hörer in der Schweiz, weil ich das da verfolge und Österreich, da ist ja sowieso schon gut voran und auch in der Schweiz lockert sich langsam wieder in einem gewissen Maß gewisse Dinge und ich hoffe, ihr verfolgt und befolgt weiterhin die Aussagen und Ratschläge derer, die es wissen und nicht den ganzen Käse, den man sonst so hört. Entsprechend darf man ja auch heute langsam aber sicher wirklich wieder das Leben anfangen, zumindest draußen und so weiter. Wisst ihr selber, informiert euch da bitte entsprechend. Wir legen heute los. Ich glaube, wir müssen die aktuelle Situation logischerweise auch nochmal einordnen, nachdem wir jetzt das erste Wochenende zum Zeitpunkt der Aufnahme fast durch haben. Also das erste Fußballwochenende ist gemeint. Aber vorher habe ich euch letzte Woche ja was angekündigt. Da möchte ich euch nicht mit alleine lassen, sondern das ganz kurz auflösen. Es hat sich inzwischen leider zerschlagen. Ich erkläre euch ganz kurz, warum. Wir hatten den Kontakt hergestellt zu Patrick Bauer über dessen Berater. Der Spieler ist ja bei Preston North End. Der Berater mit Namen Schwab war direkt sehr freundlich und hat mir auch gesagt, ja, also er findet die Idee, wir werden euch jetzt noch nicht ganz genau sagen, was wir mit ihm vorhatten. Wir sind gerade drauf und dran, eine Ersatzlösung zu finden. Er findet das, was wir vorhaben, ganz gut und er hat mir auch direkt dann die Kontaktdaten des Spielers gegeben und hat mir auch nochmal gesagt, er würde ihm auch raten, das zu tun. Er kann aber nicht sagen, wie der Spieler sich entscheidet. Ich habe den Spieler angerufen, der Spieler war happy und gemeint, ja, ja, klar, ich habe Zeit, ich finde es gut, was ihr macht. Wir haben insgesamt fast 20 Minuten telefoniert. Ich habe ihm wirklich on Detail erklärt, worum es geht. Und er hat mich am Ende nur gebeten, hat gesagt, ich habe Bock, ich bin dabei. Es geht nur um eine Sache, hol dir bitte das Go vom Verein, von Preston North End. Was ich dann letztlich auch gemacht habe, habe da eine schöne E-Mail hingeschrieben, die ausgedruckt sicherlich 1,5 Seiten lang gewesen wäre, wo ich nochmal kurz vorgestellt habe, was wir vorhaben, wer wir sind vor allen Dingen und wo der Podcast läuft in Deutschland mit der Bitte um Freigabe. So weit, so gut. Bei Preston habe ich irgendwie erstmal keinen erreicht. Vermutlich sind da die Medienbüros jetzt auch zu dieser Zeit nicht so besetzt, beziehungsweise anders unterwegs. Also habe ich dem Spieler nochmal geschrieben, ob er mir bitte den direkten Kontakt geben kann zum Verein. Und dann war irgendwie 3-4 Stunden Stille, obwohl er die Nachricht gelesen hat. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, sorry, ich bin doch nicht dabei, ich habe keine Zeit. Witzigerweise war genau das der Claim, den mir der Berater genannt hat. Er hat sowieso nichts zu tun, also kann er das auch gerne machen. Nach dem Hin und Her habe ich dann nochmal ein persönliches Gespräch gebeten. Also das wäre dann ohnehin für das, was wir vorhaben, nicht der Grad des Vertrauens gewesen, um sowas zu machen. Ich wollte trotzdem aber nochmal persönlich auch nachhaken. Wir hatten ja auch persönlich eine Abmachung getroffen. Und der Spieler hat dann aber gesagt, nee, er bittet, dass ich das akzeptiere. Er hat für sowas keine Zeit. Sprich, jetzt sitzen wir heute zu zweit hier und eben nicht mit Patrick Bauer zu dritt. Ich glaube, sowas kennen wir. Ich will es jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen. Das ist halt so. Fußballer können sich manchmal sowas erlauben, leider.
Ja, also ich habe es auch nur mitbekommen aus der zweiten Reihe. Und ja, für mich unverständlich, weil ich meine, besser geht's ja nicht. Das, was wir vorhatten, wie gesagt, können wir dann nochmal an anderer Stelle ausbreiten. Glaube ich, wer hätte ihm auch gut getan, in Anführungszeichen, wäre sicherlich nett gewesen. Und ja, wenn er eh schon sagt, er hat eigentlich Zeit. Ist halt immer, ich glaube, das, da habe ich dir auch schon gesagt, ich glaube, das ist meistens, und das kriegt ihr manchmal ja gar nicht so mit, aber wie hart es ist, an Fußballer ranzukommen. Ich habe lange bei Sky Sport News HD zum Beispiel gearbeitet. Da hieß, jeder Reporter kam immer mit dem Satz zurück, in allen anderen Sportarten sperren sie dir die Tür auf, wenn du kommst, und schenken dir sogar noch was. Bei den Fußballern ist es genau das Gegenteil. Die sind eigentlich froh, wenn sie dich am Ende des Tages rausbegleiten dürfen. Ja, aber es ist nun mal so, können wir nicht ändern. Fakt ist, glaube ich, dass er einfach nach dieser Maxime verfahren hat, von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn ich nichts sage, wenn ich nichts so etwas mache, kann ich auch keinen Ärger bekommen. Mein Geld bekomme ich ja trotzdem.
Ja, also ich erzähle euch das jetzt nicht, um ihn hinzuhängen oder sagen, er ist ein Asi oder sowas, ist im Himmels Willen, so weit will ich nicht gehen. Es geht einfach nur darum, eine gewisse Transparenz euch gegenüber zu haben. Das ist der Vorgang, den ich euch damit erklärt habe. Damit haben wir unseren journalistischen Hintergrund, den wir haben, quasi jetzt hier mit einfließen lassen. Ihr wisst Bescheid, ihr seid mit dabei. Tut mir leid, dass wir euch das nicht anbieten können, insbesondere nachdem ich eigentlich zum Zeitpunkt letzte Woche der Aufnahme schon von allen Seiten das Go hatte, bloß noch pro forma Preston North End wirklich hätte absegnen müssen, was aber wirklich nur Performer gewesen wäre, weil wenn der Spieler das machen will, dann hat er natürlich die Möglichkeit,
das zu tun. Kann natürlich auch sein, dass Bill Gates oder die Rothschilds da was dagegen hatten. Das kann auch sein.
Möglicherweise. Weißt du eigentlich, welcher Bundesligaspieltag am Wochenende gelaufen ist? Die Nummer kann ich direkt 28 oder so.
Ich muss sagen, ja, das ist echt eine gute Frage. Ich werde es recherchieren.
Ich hab jetzt auch ein paar Mal alles Mögliche geguckt. So wird es euch auch gegangen sein. Also die Marktanteile, von denen man liest, beziehungsweise gehört hat jetzt am vergangenen Wochenende.
Das war der 26. Spieltag.
26, okay. Auf alle Fälle wäre es das Wochenende gewesen, in dem eigentlich der letzte Bundesligaspieltag stattgefunden hätte, also am Sonntag. Und jetzt ist die Bundesliga nach rund 10 Wochen also wieder gestartet. Auch da weiß ich es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Und erstaunlicherweise, das war ja fast so abzusehen, die erste große Liga, die wieder spielt. Und ein paar Notizen haben wir davon machen müssen. Erstens, die meisten Kollegen, Bellaretti hat es nicht geschafft, sind ohne Social Distancing-Witze ausgekommen.
Und Roman Weidenfeller im Doppelpass hat auch einen nachgelegt.
Also war ja fast klar. Und zweitens, ganz Europa hat wirklich fast neidisch auf Deutschland geblickt. Also es gibt, mir hat heute noch ein englischer Kollege geschrieben, der gesagt hat, Mensch, super, gutes Zeichen. Ich habe von einem anderen Kollegen gehört, dass eben ganz viele spanische Kollegen geschrieben haben, dass sie wirklich sehr froh sind, dass einfach wieder Fußball da ist. Einige Fans, also wenn man immer soziale Netzwerke, das ist ja, glaube ich, das große Problem, wenn wir schon über diesen ganzen Käse von vorhin geredet haben, dass man das dann oft auch überbewertet. In den sozialen Netzwerken hatte ich immer das Gefühl, dass kein Mensch Fußball gucken will. Dafür war natürlich kumuliert 10 Millionen an einem Wochenende schon ganz, ganz stark. Also ich glaube, alle sind froh, dass Fußball zurück ist.
Das erste Live-Spiel der Bundesliga, seit wie vielen Jahren war es, dass du geschaut hast, dass du nicht kommentiert hast, logischerweise?
Ja, schon ein Weilchen her, glaube ich.
Was natürlich jetzt erstmal hart klingt, aber auf der anderen Seite, wir arbeiten natürlich auch immer dann, wenn Bundesliga läuft. Aber ich glaube, das war das erste Mal, dass ich Konferenz geschaut habe seit Ewigkeiten, weil ich bin da ja immer im Einsatz meist. Also und deswegen.
Und das muss man ja auch so ehrlich sagen, wenn denn irgendwann mal nicht an einem, weiß ich nicht, englischen Wochen-Bundesliga-Spieltag, dann haben wir natürlich auch irgendwo aus privaten Gründen manchmal so das Gefühl, man muss sich da jetzt auch ein bisschen rausnehmen, um dann wirklich wieder Spaß zu haben am Wochenende, muss man ganz vorsichtig ausdrücken. Aber ja, alleine auch das, ne? Also die alle sind inklusive uns froh, dass wieder Fußball ist. Wie ging es dir jetzt prinzipiell, wenn du das angeguckt hast? Also immer die erste Frage ist ja immer nach dieser Geschichte mit den sogenannten Geisterspielen. Also keine Zuschauer, stört dich das? Kannst du damit was anfangen? Ist das überhaupt ein Faktor?
Also ich habe es ja mit einem gewissen Uli Hebel zusammen angeschaut. Ich finde, es ist natürlich schon ein Faktor. Das haben wir ja auch drüber gesprochen, es waren keine guten Fußballspiele, es waren keine guten Mannschaften, mehr Verhinderer als Ermöglicher auf dem Feld, so hatte ich das Gefühl. Aber das ist mal das Sportliche, deswegen fand ich jetzt allgemein die Konferenz jetzt nicht unbedingt sehr spannend. Aber ansonsten, das mit dem Stadion habe ich eigentlich ziemlich schnell rausgerechnet. Natürlich fehlt da was, ich glaube, dass das aber eher auf einer anderen Ebene passiert, nämlich so unterbewusst, dass du natürlich irgendwo da sitzt und dir denkst, ja, so ein bisschen Emotion fehlt einfach, du bist einfach nicht aufgeheizt, aber das ist halt einfach, sind sterile Bedingungen, die sind klar, dass die so sind, wie sie sind. Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, das war vielleicht, ich habe wirklich gedacht, das langweilt mich total, hat mich überhaupt nicht getroffen. Ich glaube, dass eher so eben dann unterbewusst so ein einfach eine Ebene fehlt, die du, glaube ich, gar nicht im ersten Moment reinrechnest, aber die mit Sicherheit da ist und wo du dann im Nachhinein sagst, ja, hat mich nicht so ganz gecatcht, weil viele haben ja auch, das war so, glaube ich, der Tenor selbst der richtigen Hardcore-Fans, die geschrieben haben, das ist wie diverse Geschlechtsverkehrvergleiche ohne irgendwas. Kann sein, aber so schon fand ich es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Das musst du einfach rausrechnen, das gehört dazu momentan. Wie sagt ja ein großer Philosoph, da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Das ist jetzt so. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, dass die Spiele waren für mich eher langweiliger als das Drumherum. Das habe ich fast so erwartet. Also das war jetzt nicht irgendwie negativ.
Ich finde auch, dass, also die ursprünglich, das ist ja so eine gewisse Idiotie, um es mal einmal ein bisschen größer aufzumachen. Auf der einen Seite sprechen alle vom modernen Fußball, der kommerzialisiert ist. Und jetzt sind wir ja wieder in der Urform, so wie wir alle mal mit diesem Sport begonnen haben. Auf dem Bolzplatz, also natürlich ist es jetzt ein sehr aufgemotzter Bolzplatz, der höchst modern ist und ein bisschen halt. Aber auf dem Bolzplatz, wo keiner sich dafür interessiert, was wir da eigentlich machen. Jetzt sind das natürlich extrem talentierte Spieler, die halt wieder zurückkehren und dieses Spiel für sich spielen. Und damit habe ich so sehr gar kein Problem. Also weil dieser Effekt, also da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Dieser Effekt, den habe ich irgendwie schon abgespeichert für mich und mich stört das gar nicht groß. Also das ist gar nicht so der Punkt. Das, was du ja sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Das gilt natürlich auch für die Spieler, dass dich vielleicht die letzten 2-3 Prozentpunkte, die dich da wirklich nochmal kitzeln. Oder bei Frankfurt ist immer wieder als Beispiel genannt worden, die natürlich auch ein schwaches Heimspiel dann hinlegen, wo man das Gefühl hat, die sind eigentlich platt in der letzten Europa-League-Saison, aber sie gehen halt noch, weil sie dieses Wahnsinnspublikum im Rücken haben. Und das fehlt natürlich, das verändert natürlich gewisse Vorzeichen auf der einen oder anderen Seite, andererseits macht es dann irgendwo auch wieder ein bisschen gleich. Und die Anreisen sind natürlich vielleicht auch nochmal ein bisschen beschwerlicher, weil du ja im Moment jetzt nicht so ohne weiteres durch kannst. Andererseits, so einfach haben wir auch viele wiederum gesagt, ist es dann auch lange nicht gewesen, die Anfahrt, also du musst keinen Stau mit einberechnen und.
Ja, und vor allem auch, zum Beispiel der FC Bayern hat jetzt jedes Mal einfach einen Charterflug, was ja sonst, die fliegen ja normalerweise mit dem ganz normalen Linien, der zwar für sie abgestellt ist, aber die chartern einfach eine Maschine, ja, und dann kannst du einfach sagen, hey, wir fliegen dahin, es kommt sofort ein Bus direkt aufs Rollfeld, fertig, sofort ins Hotel. Also ich glaube, dass steriler waren die Anreisebedingungen nie. Also
nee, genau.
Insofern also anders kann auch gut sein.
Das unterbricht ja auch genau, mal so eine Routine von so einem Leistungssportler, aber in dem Sinne glaube ich wahrscheinlich sogar erstmal bekömmlicher. Natürlich, also man darf jetzt diese ganzen Testungen nicht außen vor lassen, die dann da rundherum und dann das ganze Gebaren davor, danach, und das ist, glaube ich, schon ein bisschen komisch alles, aber alles in allem habe ich den Effekt jetzt irgendwie so als, also es ist ja so eine gewisse Mediatisierung, steckt ja da immer mit drin, und da können wir dann auch gleich nochmal mit rein, was die Premier League dann eben jetzt vielleicht auch überlegt oder vorhat für die kommenden Wochen. So insgesamt macht mir das jetzt gar nichts aus, dass ich der Spieler, wenn man dann, es gab ja immer so viele, die gesagt haben, ja, das ist eine große Chance, weil man hört jetzt mal taktische Anweisungen, du hörst den gleichen Käse, den man auch hört in irgendwelchen Kreisligaspielen. So, also die klassischen Zeichen, die es halt auf dem Fußballplatz gibt, die sind auch bei Profis jetzt nicht groß anders. Klar hörst du mal einen Trainer vielleicht hier oder da eine andere Anweisung geben, aber alles in allem ist es auch Leo oder hau ihn weg oder komm, kriegst du die Anforderungsrufe.
Oder ein Herr Todibo, der zu Herrn Haaland sagt, dass er seine Großmutter beglücken soll.
Ja, auch das ist halt... Das sind ja jetzt so Sachen, wo sich dann die Spieler auch nochmal wieder dran gewöhnen müssen, dass solche Dinge natürlich an sich untergehen. Das wird jetzt natürlich groß gemacht, aber machen wir uns mal nichts vor. Also so schlecht ich das finde, aber das gibt es jedes Wochenende auf jedem einzelnen Fußballplatz, und das meine ich ja wirklich genauso, wie ich sage, mindestens 3-mal. Minimum. Und wahrscheinlich sogar noch unflätiger.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist es so, ja. Ja, also bin ich voll dabei. Ich bin gespannt, wie es die Premier League umsetzt, ehrlich gesagt. Das ist ja dann der Punkt, zu dem wir kommen. Also wir haben ja viele gesehen, dass eben, was ja natürlich Symbolpolitik ist, dass da draußen dann Ersatzspieler 2 Meter auseinander sitzen und mit einer Maske, und was ja schon kurios ist, ja, sitzen die Ersatzspieler da mit Maske 2 Meter auseinander, und auf dem Spielfeld gibt es dann Kopfballduelle, die natürlich nicht mit Abständen geführt werden. Und das ist natürlich schon irgendwo eine verrückte Situation, dass sobald du aufs Feld darfst, sind plötzlich alle Regeln außer Kraft. Außer beim Jubeln, da wird dann aber wieder richtig Stunk gemacht, weil eben gejubelt worden ist bei der Hertha zum Beispiel. Das ist halt etwas, wo ich dann irgendwo so, ja, die Kurve nicht kriege, wo ich echt nicht verstehe, warum da dann irgendwie aufgeheizt wird und da dann auch zu viel draus gemacht wird. Aber okay, das ist nun mal so. Auch da werden wir uns dann gewöhnen müssen, dass das eben so ist. Ich finde es manchmal einfach so ein bisschen scheinheilig, weil ich glaube, dass die Reporter, die das dann teilweise schreiben von gewissen Zeitungen, wahrscheinlich am Abend dann auch zusammensitzen werden und das ein oder andere Bier mit einem Kollegen trinken, und da heißt dann auch nicht, da sind dann die Abstandsregeln auch egal. Also ich hasse einfach grundsätzlich diese Hysterie einfach um so etwas herum. Ja, natürlich war doch, wer hätte denn gedacht, dass am ersten Spieltag gleich alles perfekt läuft? Wer hätte das gedacht?
Also das muss man ja sagen.
Okay, dann sagt man einfach,
hey, erstaunlich gut.
Genau, also das, genau, absolut.
Das ist vielleicht auch der beste Punkt daran. Also ich will jetzt nicht, um Himmels Willen, also das wisst ihr, keinen Nationalitätenkult oder so aufmachen und auch keine Stereotypen bemühen, aber das ist vielleicht das Beste daran, dass der Fußball, dieser Profifußball in Deutschland wieder losging und nicht in irgendeinem Land, wo gewisse Dinge einfach nicht so genau laufen wie hier. Und das muss man ja schon sagen, alles in allem, glaube ich, ist das sehr verantwortungsvoll umgesetzt worden. Ich bin echt fast überrascht, wie sehr man dann auch irgendwie doch wieder abschalten kann. Vom Kopf her war ich jetzt auch nicht irgendwie voll dabei und habe gesagt, oh, schön Fußball. Ich habe mich in diese Konferenz, also wir beide ja, so ein bisschen reingezwungen auch irgendwo, weil das irgendwie fast surreal war, dass in einer Stunde Bundesliga losgeht oder so. Aber alles in allem lief das sehr gut. Und das ist ja das, was wir beim letzten Mal ausgespart hatten. Das ist an sich ja erstaunlich, dass die Deutschen die Ersten sind und nicht die Engländer. Ja. Weil wir hätten ja eher erwartet, dass die Premier League mit ihrer durchaus Liebe zum Kapitalismus das dann irgendwie so, also ohne Rücksicht auf Verluste, durchdrücken und mit weit weniger durchdachten Hygienekonzepten durchziehen. Und stattdessen ist jetzt die Bundesliga die erste Liga europaweit, weltweit, also von den Top-Ligen, die wieder an den Start geht. Und das ist dann schon irgendwie auch erstaunlich. Hängt natürlich irgendwo, das kann man in dem Fall jetzt nicht aussparen, natürlich mit der grundsätzlichen Situation auseinander. Und jetzt will ich um Himmels Willen nicht hergehen und sagen, es ist alles wieder gut, sondern nochmal der Hinweis, und der wird immer wichtiger in diesen Tagen. Bitte hört diesbezüglich denen zu, die was davon wissen und nicht irgendwelchen Käseköpfen, die einfach eine schnelle Mark im Netz machen wollen oder irgendwelche Zusatzprodukte verscherbeln wollen oder was weiß ich, was deren Agenda ist. Es gibt ja mannigfaltige dort. Und ja, offenbar, also auch da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, wir sind Journalisten und wie ihr, die ihr zuhört, wisst, dass wir das logischerweise immer kritisch alles hinterfragen aber man muss auch ehrlich sagen, wenn das Go gegeben wird von der Politik, dann akzeptiere ich das auch so. Also ob ich das jetzt dann immer richtig gut finde oder nicht, es wäre aber auch heuchlerisch von uns jetzt hier zu sagen, bitte lass uns kein Fußball spielen, weil wir haben alle geguckt.
Ja.
Und deswegen, das ist dann so die Doppelmoral, an der ich, da möchte ich dann auch nicht teilnehmen. Ich habe immer noch meine gewissen Bedenken diesbezüglich, aber die Entscheidungsträger, denen ich durchaus zutraue, dass sie es reflektiert tun, die haben so entschieden. Bislang ist es gut, wenn nicht, dann muss man da natürlich ganz kritisch den Finger in die berühmte Wunde legen.
Ja, was ja viele Leute momentan Journalisten nicht zuschreiben, aber genauso passiert es eben. Übrigens noch keiner Einschub, zum Beispiel solche Verschwörungstheoretiker wie KenFM sind übrigens keine Journalisten, also nur das mal eingeschoben noch. Ja, wo ich dann wirklich ein Problem bekomme, ist natürlich, wenn es wirklich eine Extrawurst ist. Und das ist ja auch zum Beispiel eben rausgekommen, dass viele Leute, Politiker eben befürchten, dass dann irgendwo in irgendwelchen Ämtern einfach dann mal heißt, komm, die Mappe lässt das einfach unter den Tisch fallen. Passt schon, der Spieler ist einfach, hat nicht Corona, sondern er hat einfach ein aufgeschürftes Knie und kann nicht Fußball spielen. So, das ist halt die Angst, die viele haben. Und wenn das natürlich passiert, das wäre natürlich eine Katastrophe. Weil das muss natürlich schon ordentlich sein. Und die Frage war an Markus Söder, der ja im Doppelpass war, auch interessant, was er denn glaubt, was passiert, wenn denn ein Spieler dann doch infiziert ist. Und er sagte, ja, dann werden wir wahrscheinlich die ganze Mannschaft in Quarantäne schicken müssen. Und wenn das denn wirklich so ist, oder sei, Konjunktiv, ja, ich glaube, dann hätte man ein ganz anderes Problem. Weil ich meine, dann geht die Diskussion wieder los. Ist jetzt, ja, spielt man dann die Saison mit 17 Mannschaften in der Bundesliga zu Ende oder mit 16 oder mit wie auch immer? Das ist halt dann die große Frage. Ist dann der Verein raus? Ich glaube, die finalen Fragen, die sind noch gar nicht aufgeploppt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird noch was kommen.
Ja.
Weil, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir natürlich, der ist alles am Abflachen, okay, Glückwunsch, aber ja, ich glaube, es geht, wir kriegen eine zweite Welle, da bin ich mir ziemlich sicher, aber das ist nur meine Meinung, einfach nur so aus der Beobachtung, aus der Gesellschaft heraus, habe ich letzte Woche ja schon mal anklingen lassen. Ich glaube, dass die Leute damit nicht so verantwortungsvoll umgehen, wie wir das alle gerne hätten oder wie wir es zumindest mal gelernt haben, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass es im Fußball halt auch passieren kann, wenn der Virus weiter um sich oder weiter grassiert, sagen wir so, dann wird es auch einen Fußballer irgendwann mal treffen. Ich glaube, das ist fast unumgänglich. Da kannst du Quarantänemaßnahmen so gut wie möglich treffen, aber vielleicht trifft es dann doch mal einen, der trägt es in eine Mannschaft rein, braucht ja bloß einer sein. Ja? Und dann hast du ein riesengroßes Problem. Also die sind ja nicht vom Planeten runter. Und dann, glaube ich, dann wird es richtig spannend, was dann passiert. Aber ich hoffe, dass das ausgespart bleibt, dass wir wirklich Glück haben und dass es so kommt. Nochmal, was du auch gesagt hast, es ist wirklich hervorragend, dass es Deutschland gemacht hat. Und ich glaube, die Verantwortlichen der Premier League, und dann glaube ich, werden wir irgendwann auch mal den Bug dann kriegen, die sind mit Sicherheit, sitzen die mit dem Heft und dem Stift da und schreiben auf, was geht und schreiben ab, was geht. so müssen wir es machen, okay, verstehe, die Deutschen haben es so gemacht, verstehe. Und mit Sicherheit wird da der ein oder andere einen guten deutschen Übersetzer brauchen, was das Regelwerk betrifft.
Also die Sache ist ja die, ich meine, das ist ja das, was du jetzt sagst, auch dass momentan die Kurve am Abflachen ist. Ich glaube, das kann man auch immer noch so stehen lassen, aber die Zahlen, die sind ja immer 2 Wochen ungefähr hinterher. Und das ist natürlich auch in England der Fall, obwohl wir wissen, dass die Situation in England natürlich in gewissen Regionen eine wesentlich schlimmere ist. Ne? Also das Szenario, was wir immer wieder diskutiert haben, dass es eventuell einfach bestimmte festgelegte Spielorte gibt, anders als jetzt in Deutschland, wo ja zumindest...
Ja, wo ja der ein oder andere Verein schon wieder dagegen sein soll. Gibt ja die ersten Rufe, die sagen, nein, logisch, wieso? Ich will in meinem Stadion spielen, ich kenne mich da aus, das ist Heimvorteil. Der ist ja sowieso geringer, das ist ja das große Thema momentan in England, Heimvorteil und so weiter. Der ist natürlich dann kleiner, logischerweise, ist allein schon mal kleiner, weil du eben keine Zuschauer hast. Was bringt dir ein Vorteil, wenn du da niemanden hast, der für dich ruft? Das ist auf der einen Seite klar. Trotzdem hast du natürlich einen kleinen Heimvorteil. Du kennst das Stadion, du weißt jeden Grashalm,
die Vorbereitung ist eine andere. Also genau, du bist zu Hause eventuell. Also ich meine, das spielt ja in diesen Tagen eine besondere Rolle, dass du zu Hause sein kannst. Zumindest, das muss man dann eh sehen, wie die Engländer, ob die das dann eins adaptieren mit Teamhotels oder trotzdem und Sterilität und bla bla bla. Aber im Grunde genommen, so oder so, du kennst natürlich die Begebenheiten und kannst dich auf eine, sagen wir mal, außerroutinemäßige Geschichte wesentlich routinierter vorbereiten, als es möglich ist. Aber mein Punkt war ja der, wo ich eigentlich jetzt gerade hinaus wollte drauf, die Situationen prinzipiell sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar. An allen Flecken in Europa und speziell auch eben in England, mit dem, was wir gelernt haben, über gewisse Ballungszentren im Vergleich zu Deutschland, wo ja alles immer recht gelinde. Und das ist im Übrigen nicht so, weil es das nicht gibt oder so ein Quatsch, sondern das ist einfach so, weil die deutschen Politiker recht schnell, recht rigoros, richtig entschieden haben, nach allem, was wir jetzt so wissen oder was die wissen, die es wissen müssen und nicht die anderen, die sich ihren Scheiß zusammenreimen. Und mal gucken, ob das in England überhaupt 1:1 übersetzbar ist. Was man nämlich auch immer sagen muss, und da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt, ist, in England ist die Zahl der Übertretungen schon jetzt deutlich höher als in Deutschland. Also es gab einen riesen Aufschrei um die Geschichte mit Heiko Herrlich, der sich mal schnell eine Zahnpasta irgendwie holen will im Drogeriemarkt. Aber in England gibt's ja jetzt schon diverse
von
Spielern. Ja, das ist auch ganz nett gemeint. Aber in England gibt's ja jetzt schon gibt's ja schon einige Spieler, die das jetzt durchbrochen haben. Und irgendwann reicht's dann auch nicht mehr mit Entschuldigungen, sondern das ist ja dann wirklich, das ist in dem Fall wettbewerbsgefährdet dann,
ja, wenn's
so weiter ginge.
Mein Callum Hudson-Odoi, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wurde irgendwie um 4 Uhr in der Nacht in einem Disput mit einem Model aufgefunden, wie auch immer, angetroffen. Ja, das sind natürlich Sachen, die gehen nicht. Kyle Walker, die Geschichte habt ihr auch mitbekommen, der sich mit ein paar Damen vergnügt hat, der käuflichen Liebe. Also das geht halt einfach nicht. Und ich glaube, dass da muss man dann auch sagen, so sehr wir immer sagen, ja, irgendwie sind ja die deutschen Bundesligaspieler so aalglatt, in Anführungszeichen, die winden sich aus allem raus, die halten sich bei allem bedeckt, die sind irgendwie alle so stromlinienförmig. Aber ich glaube, das ist in dem Fall absolut perfekt. Der Engländer, die Engländer, auch so, was wir so von Kollegen dann hören, die sagen einfach, da ist ein ganz anderes Verständnis da. Die haben viel früher viel mehr Geld, sind viel früher viel, viel unabhängiger von ihren Vereinen irgendwo auch und sind viel schneller auch da ist die soziale Schere noch viel, viel größer, viel, viel schneller auch in einer ganz anderen Position in der Gesellschaft, dass die einfach so das Gefühl haben, so irgendwo above the law zu schwimmen, was in Deutschland nicht ganz so der Fall ist.
Es sind ja zeitgleich auch höher angesehen.
Genau, das kommt dann dazu.
Und es gibt keinen Neid in dem Sinne.
Genau, das ist einfach eine ganz andere Kategorie. Also was uns da schon Leute erzählt haben vor Ort, wie Spieler mit Frauen umgehen, wie Spieler mit dem Personal umgehen, wie Spieler untereinander umgehen, wie Spieler mit Beratern umgehen, wie Spieler mit Vereinen umgehen, das ist eine ganz andere Nummer als in Deutschland. Da muss man sich auch
nicht vormachen. Wir reden jetzt noch nicht von einem Weltfußballer, genau, sondern...
Wir reden von kleinen Fischen, ja, die einfach halt mal schnell 150.000 verdient haben und gedacht haben, so, jetzt bin ich's. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Die sind viel abgezockter, muss man auch sagen, also, was jetzt manchmal auch ganz gut ist, weil die natürlich irgendwo auch eine professionelle Einstellung haben, irgendwo auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben aus der Geschichte heraus, eine sehr exponierte Stellung haben, sowohl finanziell als auch gesellschaftlich. Aber das ist natürlich auch die Gefahr, dass da irgendeiner mal sagt, ja, ich kann es doch machen. Ich habe so und so viel Geld, ich habe so und so viel, ich bin der und der. Warum soll ich mir nicht mal ein Taxi rufen mit einer Dame drinnen um 4 Uhr in der Nacht oder so? Und das ist natürlich gefährlich, weil wenn wir sehen es ja gerade, die Mannschaften sollen zum Beispiel in Deutschland gibt es ja dieses, dürfen nicht mal die Trikots dem Zeugwart übergeben, weil der könnte ja, sondern müssen selber in die Waschmaschine schmeißen oder selber waschen, wenn es irgendwie geht. Ja, das ist natürlich komplett ad absurdum geführt, wenn dann der, wenn kann gerne sein, ja, dass Spieler XY, ja, Alexander Schwolo, das ist ja wurscht wer, gibt das Trikot selbst in die Waschmaschine, trifft sich aber 5 Minuten später mit einer Prostituierten. Was ja tot, also, ihr merkt, wie absurd das ist. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und wenn natürlich so ein Kellermarzen oder so einen Quatsch macht, dann kannst du dir sämtliche Hygienevorschriften und sämtliche Charterflüge und Charterbusse und leere Stadien sparen, wenn der dann rausgeht und ins nächste Bordell einmarschiert. Das kannst du halt nicht machen.
Ja gut, das Bordell hätte jetzt in dem Fall nicht offen, aber
genau. Also, ja, aber ich sage ja nur, ja, überspitzt formuliert, ja genau. Dann ist ja egal. Dann rufst du dir eine bei diversen Dating-Plattformen oder sonst
irgendwas. Lieferanto.
Genau. Nein, also, genau. Ja, das ist halt eben der Punkt. Also du musst dann einfach alles wirklich disziplinieren, sonst geht's nicht.
Es wird ja an dem Punkt wird's ja moralisch seltsam, weil auf der einen Seite sitzen wir hier ganz oft zusammen und tun das auch zurecht und sagen, lass doch die Spieler privat machen, was immer sie wollen. Da gehört ja dann eben auch mit dazu. Da kann sich ja nachts um 5, keine Ahnung, wenn die Frauen sich nicht zu schade dafür sind, ja, dann sollen sie halt machen. Oder das können auch Männer, ist mir echt egal. Also kann er machen, was er will. Wir bewerten seine reine sportliche Leistung, Dinge, die natürlich da ranhängen, das muss er sich gefallen lassen, die werden dann mit bewertet. Aber jetzt gibst du diesen Leuten in diesem Wirtschaftssektor, den du ja speziell raushebst, eine absolut gesonderte Stellung. Kindergärten haben nicht offen, das ist ja der Hohn an der Geschichte. Aber Fußballspieler dürfen Fußball spielen. Und da gibt's 6 Tests bis zu jedem Spiel. So. Diese Möglichkeit räumst du ihnen ein. Und sagst damit, also man kann es jetzt von der einen Seite ja kritisieren, man kann aber auch sagen, okay, ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor hat wieder aufgemacht. Die ganzen Pappnasen, die jetzt irgendwo in München an der Theresienwiese stehen, die jetzt irgendwie fordern, dass wir haben ja alle Grundrechte vor und so weiter. Guck mal hin, parallel spielt die Bundesliga und das ist einer der großen Wirtschaftsfaktoren, die wieder hochfahren. Und da hängt natürlich ganz viel dran. Da hängt Sponsoring dran, da hängt dann irgendwann auch eine gewisse Gastronomie wieder dran, wenn peu à peu Spieler, Fans wieder mit ran dürfen und so weiter.
Die Bierindustrie.
Dann zieht man einfach nach oben. Fernsehjobs, ja. Also das klingt jetzt immer alles so hohl, aber wie viele Kollegen hatten jetzt am Wochenende wieder den ersten Einsatz? Gott sei Dank, wir haben 10 Wochen alle nichts verdient. Wir sitzen jetzt immer noch hier. Wird sich vielleicht bald ändern, aber mal gucken. Und entsprechend wird teilweise wieder hochgefahren und das ist halt der erste Sektor, der eben auch nach außen für eine gewisse Lockerung zeigt, ja, zum einen und zum anderen eben auch gewisse Mechanismen da greifen. Auch da, das sollen euch dann wirklich richtige Ökonomen erklären, wie es wirklich aussieht, aber das ist so der Reim, den ich mir jetzt als halbwegs intelligenter Mensch darauf mache. Hm. Ich sage ja halbwegs. Also ich habe es schon nochmal beschnitten. Und deshalb muss man natürlich dann aber auch hergehen und diese Leute, die ja dann in dem Fall jetzt einfach nur sind jetzt Spieler, okay, schön und gut, sind auch junge Menschen, aber es sind in dem Fall halt sozusagen gewisse Bürdenträger. Und wenn dann ein Kalamaz-Nadoi um 4 Uhr nachts meint, so, Entschuldigung, also dann muss ich ihn auch diesbezüglich bewerten. Ja, es tut mir leid. Und da merkt ihr schon, dass es halt total seltsam wird. Also weil da verschwimmen ja ein paar Sachen miteinander, die wir eigentlich so gar nicht verschwommen haben möchten. Aber es hilft nichts. Also in dem Fall müssen wir das halt jetzt exakt so sehen und dann entsprechend muss die Politik in dem Fall dann auch, das ist ja dann auch nicht mehr die Sportpolitik, sondern die Politik muss dann auch reagieren.
Ja gut, ich meine, das ist natürlich ein Einzelfall, absolut klar, aber trotzdem kann natürlich der Einzelfall einfach alles zum Einstürzen bringen, das muss man dann auch klar sagen. Und ich glaube, wir alle müssen momentan Opfer bringen, der eine oder andere mehr, der eine oder andere weniger, der eine wird in Kurzarbeit geschickt, der andere wird und so weiter. Jetzt ist aber da jemand, der diese exponierte Stellung hat, Fußball wieder spielen zu dürfen und der kriegt's dann nicht hin, einfach mal zu sagen, ach komm, das Date machen wir nicht um 4 Uhr in der Früh, so, kurz vor, in dieser Lockdown-Phase, sondern wir machen es dann einfach irgendwann mal später, weil, stell dir mal vor, ich stecke mich an, das kann die ganze Premier League sprengen. Diesen Weitblick hat der Kerl natürlich nicht, mit Sicherheit nicht. Muss er vielleicht auch nicht haben, aber sollte er vielleicht, ja. Aber ich glaube, dass das eben so das Problem ist und ich habe da halt irgendwo so die Befürchtung, die deutschen Vereine sind sehr, sehr akribisch, was man so gemerkt hat. Die haben alle mit Sicherheit gemerkt, wie finanziell eng es denen eingeht. Hat man ganz klar gemerkt. Und ich glaube, dass da auch dann die Schraubzwinge ein bisschen stärker angezogen worden ist. Da ist mit Sicherheit der ein oder andere verantwortliche hingegangen, Jungs, reißt euch zusammen. Es geht nicht um unsere Existenz, es geht um eure Existenz, es geht um die Existenz des Vereins, es geht um die Existenz der Bundesliga. Und damit weiß jeder, ja okay, ich glaube, ich habe hier ein bisschen Verantwortung. Und das ist mit Sicherheit in der Premier League nicht passiert. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich glaube, die Wege sind da einfach weiter, die Vereine sind irgendwo größer. Ich glaube auch, dass du an den einen oder anderen Jungen nicht so leicht rankommst wie in Deutschland. Und dann ist halt sowas, ja. Dann passiert sowas. Aber da müssen sie wirklich, und das ist das, was ich nur hoffen kann, wirklich, wirklich, wirklich am besten die Blueprint der Bundesliga nehmen, in den Kopierer werfen, ausdrucken, am besten auf Englisch übersetzen lassen. Vielleicht noch nicht mal, vielleicht kommt da auch noch ein paar Fehler zustande, je nachdem, wer es übersetzt. Aber ich glaube, dass es nur so funktionieren kann, weil umso restriktiver du an die Sache rangehst, umso besser funktioniert es. Wenn du da irgendwo ein Schlupfloch lässt, wird es irgendeiner ausnutzen. Und dann wird das Ganze ein Problem geben, das wir nicht mehr kontrollieren können. Denn nochmal, das ist Markus Söder ja eben gefragt worden. Was passiert, wenn? Ja, dann müssen wir die ganze Mannschaft in Quarantäne setzen. Und die Frage, die wir da dran setzen, was passiert denn dann? Die, glaube ich, kann keiner beantworten. Oder ist ziemlich schnell beantwortet und heißt, dann war's das für uns alle. Und es ist schön, momentan wieder Fußball zu sehen, aber es ist halt auch, da ist Markus Söder auch gefragt worden, wie geht's dann weiter und was ist denn, nee, ab wann können wir wieder Fans sehen und so. Da war gesagt, wir hatten jetzt gerade mal einen Bundesligaspieltag, ja. Einfach mal froh sein, cool bleiben, dankbar sein, dass es so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist und jetzt einfach peu à peu die kleinen Fehler, die wir gemacht haben, zum Beispiel Jubel in Berlin, abstellen, sagen, okay, das hat nicht funktioniert, den Spieler nochmal vielleicht an die Hand nehmen und sagen, oder die an die Hand nehmen, gerade eben das nicht, oder mit Handschuhen vielleicht, wenn dann, und ihm sagen, hey, das bitte sein lassen, das hat eine Vorbildfunktion, geht in die Gesellschaft raus, ist jetzt nicht so schlimm, mit der gewissen Ruhe, nicht mit der Hysterie einiger Boulevardmedien, sondern einfach sagen, hey, ist nicht so schlimm, aber bitte beim nächsten Mal alles okay, weil 99% der Fälle waren ja absolut okay. Also, sonst hat man ja kaum was Negatives gehört, war ja eigentlich, lief ja glimpflich ab.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das noch nachzuschieben. Das ist der Stand, in dem das verlängerte Bundesliga-Wochenende noch nicht abgeschlossen ist. Ich meine, auch da wird es natürlich ein bisschen dauern, bis wir die Auswirkungen tatsächlich kennen. Sei es jetzt mal ganz simpel, die Neuinfektionen bis Weiteres, ne? Also was ist nicht so gut gelaufen? Es gibt ja zum Beispiel, Frankfurt hat das gemacht, die haben einen Pieper, der sofort rot meldet, wenn du jemandem zu nahe kommst, also den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht hältst, was sicherlich eine gute Hilfe ist für auch Funktionäre, die sich aufeinander zubewegen, weil klar, wir haben alle, jünger oder älter, je nachdem wie alt ihr seid, gelernt, dass wir Körperkontakt nicht unbedingt vermeiden oder gewisse Nähen nicht unbedingt vermeiden, mit vor allen Dingen Leuten, mit denen du es vielleicht normalerweise gewohnt bist, also eben Teamkameraden. Mein Dietrich Boyatar wollte ja bloß eine Anweisung geben, hat er ja wissen lassen. Das ist im Übrigen noch viel blöder, es gibt es einfach zu. Und ich bin ihm gar nicht böse, das ist ein Automatismus. Er schießt ein Tor und du gehst zu deinem Kumpel, Freund, vielleicht auch mehr hin und gibst ihm einen Kuss auf die Wange. So, dann ist es halt so. Das muss man ihm halt einfach beibringen. Das ist jetzt aktuell und das hilft nur mit Verständnis für die ganze Sache nicht geht. Die Auswirkungen aber kennen wir noch nicht, was jetzt wirklich dann über dieses Wochenende hinaus passiert oder nicht passiert ist. Und das ist auch nochmal wichtig und ich würde analog jetzt zu dem, was du gesagt hast, mir auch hoffen oder erhoffen, dass viele Leute aus der DFL oder sei es jetzt auch Virologen, die da so mag eine Taskforce geben, vielleicht auch einen Videocall mal einstellen können mit den, also es geht ja nicht nur um die Premier League, sondern auch mit allen anderen europäischen Top-Ligen und auch in anderen Sportarten. Ich glaube, die haben es noch viel, viel nötiger als der Fußball selbst, dass da irgendwann auch mal wieder losgehen kann, eben unter den, das ist halt einfach nun mal heutzutage so unter Hygienekonzepten. Das ist, die Cafés machen wieder auf, die Biergärten machen wieder auf.
Was und so eigentlich weiter. Krank ist, gell?
Also an sich ist es krank. Andererseits, diese Position, das habe ich ja schon mal gesagt, das verstehe ich noch, dass es Leute gibt, die mahnen und sagen, wir können jetzt nicht wegen einem Virus die ganze Wirtschaft fallen lassen. Das ist nicht meine Position, aber dass es diese intellektuell aufgedröselt gibt, ist wichtig und da ist irgendwo auch ein Punkt dran. Insofern, wenn es denn geht, und auch da muss ich einfach denen vertrauen, die was davon verstehen, wenn es denn geht, dann muss man das wieder aufmachen. Ich war letzte Woche, also für diejenigen, die noch nicht das gemacht haben, ich war letzte Woche beim Friseur. Das ist erstaunlich, was da passiert. Also da wird wirklich, du musst vom Zeitpunkt, als du ankommst, bis Zeitpunkt, als du gehst. Keiner darf rein, der keinen Termin hat. Du musst vorher die Haare gewaschen bekommen. Friseurin hat Maske auf, Kunde hat Maske auf, Handschuhe sowieso, klar. Und es wird permanent desinfiziert, permanent. Und wenn das hilft, das kostet dann irgendwie den Kunden, glaube ich, 10% mehr oder was sie da draufschlagen. Wenn das aber hilft, dass dieser Sektor wieder arbeiten kann, erstens, um Geld zu verdienen, erstens, zweitens, um einfach auch die Arbeitsplätze dieser Leute zu sichern und drittens einfach auch nur wieder eine gewisse Normalität herzustellen, dann bin ich damit einverstanden. Das ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn es denn dann so läuft. Und dann bin ich auch gerne bereit, dieses Konzept so zu machen, weil auch die Friseurin, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, muss sich ja wohlfühlen, ja, arbeiten zu können, weil die ist ja in dem Fall diejenige, die 1000 verschiedene Menschen im Jahr trifft und die sind halt unterschiedlich hygienisch und waschen sich unterschiedlich die Haare oder irgendwie die Hände oder was weiß ich. Und die muss ja dann auch, oder das Supermarktpersonal, ja, die muss, das muss das da. Darum geht es ja immer. Also wenn du gesagt hast vorhin, Karl-Heinz Neudeu sagte, wenn ich mich infiziere, dann sorge ich unter Umständen für den Absage der Premier League, geschenkt. Mir wäre viel wichtiger, er versteht, dass er mir scheißegal ist, weil er wird es überleben mit hoher Wahrscheinlichkeit. Im schlimmsten Fall hat er 2 fiese Wochen. Aber es geht nicht, es geht vielleicht um seine Oma, um es jetzt mal ganz nahe zu machen, die anstecken, die dann nicht so viel Glück hat wie er. Das ist das, was heutzutage mir verloren wird, und das ist dann auch schon das Ende. Wir diskutieren ja schon wieder viel zu lange über den Käse. Das ist dann auch das Ende der ganzen Sache. Mir ist am liebsten, dass die Bundesliga wieder läuft, dass es parallel zu diesen Demonstrationen läuft, wo irgendwelche Idioten, die sowieso keine Ahnung haben, irgendwelchen Quatsch in irgendwelche Mikrofone sagen, mit denen sie eigentlich nicht reden wollen, weil sie ja Systemmedien sind, aber sie machen es in dem Fall ausnahmsweise mal. Dann sollen die lieber daheim bleiben und Fußball schauen. Das glaube ich irgendwie vielleicht, also um Himmels Willen, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren und
auch bei dem Friseurbeispiel zu bleiben,
genau, sondern aber da sind schon viele dabei, wo ich das Gefühl habe, da geht es einfach nur darum, gerade jetzt irgendwie jemand zu sein.
Ja, ihr merkt schon, das war für dieser Friseurberufsbesuch war für ihn ein einschneidendes Erlebnis, und zwar auf mehreren Ebenen. Mhm. Ab nächster Woche Schnipp, Rush, Fums mit Uli Hebel. Ich bin gespannt, was er uns noch mehr über das Friseurhandwerk dann erzählen kann. Wir werden darauf mit Sicherheit uns gespannt hinbewegen.
So, und jetzt pass auf, ich werde immer besser in den Hinleitungen. Jetzt kommt ein extremer Cut. So, und zwar haben
Undercut.
Wir uns, das ist glaube ich out.
Das ist out?
Ich glaube schon.
So.
Buzzcut ist glaube ich in.
Ich habe keine Ahnung. Okay.
Oder Fusselbirne.
Fusselgut, sehr gut.
Wie immer wollen wir den letzten Teil unserer Sendung ein wenig humoriger gestalten. Das machen wir heute so und haben uns überlegt, was passt am besten zu dieser Zeit. Die meisten von euch werden in irgendeiner Weise irgendwelche unterhaltungselektronische Medien bedienen. Und wir machen das passend zu unserem. Wir spielen ja FIFA 20 und haben den sogenannten Career Service wieder mit dabei.
Eigentlich müssten wir da wirklich mal irgendwie so Werbeeinnahmen von denen generieren, gell? Was wir hier eigentlich, wie oft wir das erwähnen.
Ja, du weißt ja nicht, ob ich denen nicht schon was abgegeben habe davon.
Ja, das kann schon sein. Vielleicht, eigentlich müssten die das mal bezahlen dafür. Aber okay, könnt ihr da mal vielleicht irgendwie hinschreiben.
Schwierigkeitsgrad heute, Experte, also nochmal ganz kurz die Regeln, um euch da mit reinzuholen. 5 Transaktionen. Es gibt ja in dem Karrieremodus immer ein festgelegtes Transferbudget. Ich habe 5 Transaktionen. Das könnten 5 Zugänge sein, 5 Abgänge sein. Oder entsprechend irgendwie anverwandelt, nur ein Abgang, 4 Zugänge oder wie auch immer. Und ich muss dann ein Team meiner Wahl besser machen und das aber natürlich mit dem entsprechenden Budget. Und Schwierigkeitsgrad, habe ich schon gesagt, ist heute Experte. Wir haben mal rausgesucht, den FC Arsenal. Die starten mit 74 Millionen Euro Transferbudget. Das ist ein bisschen mehr, glaube ich, als in echt. Aber alles in allem kann man damit natürlich arbeiten. Ich habe mich jetzt mal entschieden, wie ich das ganz oft mache, 2 Abgänge. Ich glaube, man müsste tatsächlich ein paar mehr von der Payroll kriegen, aber 2 Abgänge und 3 Neuzugänge. Und ich lege einfach mal los.
Darf ich raten? Sind beide Abgänge deutsch?
Nee, aber da wird's jetzt nämlich schon genau wieder interessant, weil an sich hätten mindestens 2 Deutsche eigentlich von der Payroll müssen. Der eine nicht unbedingt aus sportlichen Gründen, aber eher aus gehaltstechnischen Gründen. Ich habe mir mal dafür entschieden, Gudrun Mustafi eine neue Möglichkeit zu geben, irgendwo anders seine Talente ins Spiel zu setzen. Ja, ich habe schon mal gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass der auf einmal nichts mehr kann, sondern dass die Situation so, wie sie ist, absolut passt nicht mehr gar. Also das ist ja auch vielleicht ein Punkt, den man um Corona noch mit einfließen lassen kann. Das ist für viele Leute viele Spieler, die vielleicht irgendwo keine gute Situation haben mit den Fans, vielleicht eine gute Möglichkeit, um mal ganz unaufgeregt wieder Fußball zu spielen. Also vielleicht kommt sowas Mustafi auch zugute. Da würde ich 13 Millionen für kriegen. Der Marktwert war auch mal besser. Und es wird jetzt einige erstaunen, ich habe mich dafür entschieden, Aubameyang zu verkaufen. Da habe ich tatsächlich lange überlegt. Eigentlich, klar, müsste man irgendwie einen Özil, den würde man bei FIFA vermutlich loskriegen. In echt wird es etwas schwieriger, weil er ja auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, was er bei FIFA nicht tun kann. Ich nehme aber die 57 Millionen für Aubameyang mit. Warum? Er ist relativ alt, auch wenn er einer meiner besten Spieler ist. Ich gehe davon aus, dass sein Spiel irgendwann mal darunter leiden wird, dass er alt ist. Stichwort Schnelligkeit. Und ich glaube, dass das Formtief Lacazette, das kann ich nochmal auffangen. Und ich würde mir natürlich entsprechend versuchen, dann irgendwann auch mal das System entweder zu ändern oder aber Richtung Arteta mehr zu gehen. Deshalb die harte Entscheidung, Aubameyang gehen zu lassen, die wahrscheinlich allein schon mal kontrovers genug ist. Dann hätte ich 144 Millionen Euro auf dem Bankkonto. Lass uns doch mal vorher kurz klären, welche Positionen bräuchte ich denn, deiner Meinung nach?
Also brauchst du auf jeden Fall Innenverteidiger, wenn nicht sogar zwei. Ich würde auch ehrlich gesagt einen guten, also ich finde, du brauchst einen Zehner, sowas und so ein Zehner-Achter-Typ, so wenn Ceballos, Özil weg sein sollten, vielleicht sogar ein Flügelspieler auch nochmal. Also ja, gibt eine Menge. Also ich glaube, Rechtsverteidiger, also die Außenverteidiger brauchst du jetzt nicht unbedingt. Du hast quantitativ eine Menge.
Torwart geht auch.
Und im Zentralmittelfeld, ich kann mit Torreira, mit Gendouzi, mit Xhaka sehr, sehr gut leben. Also vielleicht kann man da noch jemanden dazusetzen, okay. Aber vielleicht so ein 8er, 10er, so ein Ceballos eben noch. Aber ich glaube, das sind so die Hauptpositionen, die du bräuchtest. Meine, klar, aber Aubameyang ist jetzt weg, jetzt brauchst du natürlich auch einen Flügelspieler. Klar, logisch, also dann doch.
Ja, das ist nämlich genau die Problematik. Also ich fange mal an. Ich glaube, die Position, die uns allen klar ist, wo man unbedingt was braucht, ist Innenverteidiger.
Kurioserweise seit 20 Jahren dasselbe Prinzip.
Das ist eine ganz schwere Entscheidung. Ich könnte mir vorstellen, dass Matthijs de Ligt irgendwann auf den Markt kommt. Der würde 48 Millionen kosten, wäre also wahrscheinlich die sowohl jetzt im Moment zeitlich passigste Variante, weil du baust ja auf. Das heißt, du kannst einen Jungen ganz gut brauchen. Ich habe mich aber dafür entschieden, jetzt mal die fertige Version zu nehmen. Auch wenn ich noch ein paar Zweifel an ihm habe. 60 Millionen, das ist dann auch schon mein Top-Transfer für Koulibaly von Neapel. In der Hoffnung, dass der ein paar Momente einfach rauslässt, die er so produziert manchmal, und mir die gewisse Stabilität gibt, die ich brauche. Und dann hätte ich nämlich zeitgleich auch, eben ich gebe ja zwei relativ ältere, also erfahrenere Spieler ab und habe zeitgleich einen erfahrenen dann hinten mit drin. Der zweite kostet mich 50 Millionen. Und da versuche ich jetzt, das ist nämlich jetzt genau die Schwierigkeit, mehreres zu vereinen. Ich habe jetzt keinen klassischen Zehner, keinen klassischen Achter, sondern einen, der so ein Hybrid ist, in Milinkovic-Savic von Lazio. 50 Millionen kostet der. Körperlich, glaube ich, ist jedem klar, worum es geht in der Premier League. Ist jemand, der an einem guten Tag besondere Momente kreieren kann, technisch stark, torgefährlich, kopfballstark auch wenn er überall sicherlich noch draufzulegen hat. Auch einer, der altersstrukturell dann ganz gut reinpasst in mein Team. Und ich versuche dann eben, irgendwie mehrere Positionen miteinander zu verbinden. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Arteta auch ein ganz gutes Match gibt. Und der letzte, auf den würde ich sogar tippen, dass das in echt auch passiert, bei den ersten beiden genannten nicht unbedingt, wäre Ferran Torres für 19 Millionen, nur 19 Millionen, hat einen Riesensprung gemacht bei Valencia, arbeitet viel, pressingresistent, guter Spieler, super jung auch noch, Spanier.
Ah, der Spanier.
Sowieso jemand, den sie möchten. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Dann hätte ich sogar noch ein bisschen Geld übrig. Nee, Torres, sorry, kostet 34. Ich hätte dann noch 19 Millionen sogar übrig. Also dann könnte ich ja mal vielleicht, also ich habe ja nur noch drei Transaktionen, dann kann ich keinen weiteren noch verpflichten, der jetzt realistisch ist. Ne? Also das ist ja auch immer Prämisse. Und dann, ich habe jetzt sowas wie Thomas Partey nicht mit eingerechnet, weil wenn ich Glück habe, dann verpflichten die den ja noch, ohne dass ich eine meiner Transaktionen zu tun habe. Das wäre jetzt mal so mein Vorschlag dafür.
Ich glaube, es wird funktionieren. Also ich glaube, man muss halt schon sagen, der Einzige beim FC Arsenal, der momentan richtig raussteht, ist Pierre-Emerick Aubameyang. Ich glaube, ich habe jetzt mal überlegt, wer ist denn so in dieser Mannschaft Weltklasse? Das ist momentan nur Aubameyang. Sonst eigentlich gar keiner, den abzugeben, tut natürlich mit Sicherheit weh. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, er ist wie alt? 31. Also das heißt, es geht sowieso bergab. Er ist ein Spieler, haben wir auch schon mal drüber diskutiert, der über Athletik kommt, der über Schnelligkeit kommt, die geht irgendwann mal zurück. Jetzt noch in dem Alter, Arsene Wenger hat das mal gesagt, sobald jemand die 3 vor der Zahl hat, oder beim Alter vorne anstehen hat, musst du eigentlich langsam davon ausgehen, dass es bergab geht mit seiner Leistungsfähigkeit. Das zeigen alle alle Werte, die es so gibt, Athletikwerte. Und dann musst du eigentlich langsam versuchen, den Spieler abzugeben. Damals habe ich gesagt, ich wollte Thierry Henry eigentlich zuerst nicht abgeben. Ich habe dann aber gemerkt, okay, wir kriegen noch Geld für den, wir können das Geld gebrauchen. Der ist sowieso am absteigenden Ast. Dann müssen wir es halt machen. Und das, glaube ich, ist eben dasselbe Prinzip eben, ist dasselbe Prinzip eben hier. Ich glaube, dass wenn du jetzt das Geld noch bekommen kannst für einen Pierre-Emerick Aubameyang, wenn der FC Barcelona zum Beispiel wirklich sagt, wir zahlen 70 Millionen oder was man immer, ich glaube, da musst du es machen. Weil das ist jemand, von dem hast du maximal noch ja 2 Jahre eine Freude, wenn du Ferran Torres bekommst zum Beispiel, ja, oder damit deine ganze Abwehr dann auch wieder aufpolstern kannst. Ich glaube, dass in dem Arteta-Fußball, so wie er ihn spielen möchte, so ein Aubameyang sowieso gar nicht so ankommt, weil ich glaube, er eher auf Passspiel steht, eher so auf diesen Guardiola-Fußball, eher so auf Kombinationsfußball, ganz übertrieben formuliert, aber das ist halt der spanische Fußball und ich glaube, da passt so ein Aubameyang eh nicht so rein, den du eher schicken musst, der ja eigentlich nicht unbedingt der große Passspieler ist, sicherlich auch nicht schlecht, aber das ist jetzt nicht seine Kernkompetenz. Das kann schon funktionieren, wenn du so einen Ferran Torres reinbringst, der eben taktisch super ausgebildet ist, technisch super ausgebildet ist, vielleicht natürlich nicht die Dynamik hat, die Aubameyang hat, okay, aber der dir dann einfach so in dieses System besser reinpasst und vielleicht nicht so, wo du nicht so viel um ihn herum anpassen musst, glaube ich, kann das schon funktionieren. Wenn Thomas Partey wirklich kommen sollte, der mir sehr gut gefällt, der ja wirklich alles macht, was kein anderer tun möchte, ich glaube, das wäre natürlich auch super, wenn du ihn dann schon hättest, theoretisch, ja. Koulibaly, ich glaube, dass De Ligt sowieso für mich persönlich nicht wirklich realistisch wäre, aber ich glaube nicht, dass er zum FC Arsenal geht.
Koulibaly
auch. Ich glaube, er hat andere Möglichkeiten. Ja, Koulibaly könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Wenn der vielleicht nochmal irgendwie einen Stein im Brett hat und sagt, in meiner Generation war Arsenal mal und ich finde die Premier League ganz cool, andere Clubs rufen nicht an, könnte ich mir das schon gut vorstellen, dass der sagt, okay, ich probiere es mal. Kann natürlich aber auch sein, dass der Markt für ihn so groß ist, dass alle sagen, ich will den unbedingt haben und dann Real Madrid kommt und Liverpool und wer auch immer und der, dann wird es anders aussehen. Aber ich kann mir das unter Umständen schon vorstellen. Gerade auch in Afrika ist die Premier League sehr, sehr angesehen. Das ist eigentlich sogar die eine Liga. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass er sagt, ich habe da irgendwie noch Verbindung dazu oder sehe das ganz gerne oder bin großer Kulturé-Fan gewesen oder wie auch immer und würde ganz gerne zu Arsenal wechseln. Könnte ich mir grundsätzlich schon vorstellen.
Das wird sich jetzt ändern, weil gerade nur die Bundesliga sichtbar ist. Deswegen darf auch Mesut Özil bleiben. Ich bin ein geschäftstüchtiger Mann. Eine Kategorie haben wir noch. Eine, die du noch nicht kennst, aber ich konfrontiere dich mit ein paar Sachen. Und es geht auch ganz schnell.
Aber das kenne ich schon, und dass du mich mit Sachen konfrontierst.
Ihr kennt sicherlich dieses etwas sexistische Spiel. Das wollen wir nicht spielen, weil wir keine Sexisten sind. Fuck, Marry, Kill. Also 3 Namen. Und ihr müsst euch entscheiden, mit wem macht ihr was sozusagen. Und wir haben es mal auf Fußballer gemünzt. Und das heißt dann Play, Bench, Sell. Ich nenne dir also 3 Namen. Du wirst irgendwie merken, wie die zusammengehören.
Ich kannte das Spiel nicht übrigens. Also ich kannte das Spiel, aber dass das so heißt, wusste ich nicht.
Doch. Haben wir was gelernt. Und du musst dich dann entscheiden, welchen lässt du spielen? Play. Welchen sitzt du auf die Bank? Bench. Und welchen verkaufst du?
Fuck.
Sell. Und ich fange einfach mal an. Also ich kann mal vorneweg sagen, ich hab das mal unter Positionen unterteilt und habe die bekanntesten Namen sozusagen gewählt. Und legen wir mal im Tor los. Ich gebe dir Peter Schmeichel, Peter Cech und Edwin van der Sar. Wer spielt, wer sitzt auf der Bank und wer wird verkauft?
Oh, das ist echt schwierig. Ich verkaufe Edwin van der Sar. Es spielt Peter Schmeichel und ich setze Peter Cech auf die Bank.
Jetzt genauso gemacht.
Peter Schmeichel war wirklich zu seiner Zeit der beste Torhüter der Welt, finde ich. Der war wirklich auch mal, er hatte 3 Jahre oder sowas, da war er wirklich unmenschlich. Dann haben wir über den gesprochen, als wäre es über das, was Buffon momentan so angeschrieben wird, zu Recht und zu Unrecht in Anführungszeichen. Aber das war so, Peter Cech war auch Welttorhüter, war wirklich in seiner Phase fast unüberwindbar, ehrlich gesagt, weil der so riesig, so krakenartig groß ist, ist irre. Und Van der Sar war sicherlich gut und war überdurchschnittlich und war ein Weltklasse-Torhüter, aber der, ich finde, der war jetzt nie der beste Torhüter der Welt.
Außer in seiner Zeit bei Fulham natürlich.
Ja, okay.
Wir ziehen mal ein bisschen an.
Aber,
Verteidigungsvariante, genauer Innenverteidigung.
Eieiei.
Rio Ferdinand, John Terry, Virgil van Dijk.
Ja, das ist auch schwierig. Also da muss ich, glaube ich, Also ich verkaufe Rio Ferdinand, setze John Terry auf die Bank und lasse Virgil van Dijk spielen.
Viel Erfolg. Ja. Mit John Terry auf der Bank, viel Erfolg.
Ja, das ist also jetzt mal ganz ehrlich, Virgil van Dijk hat die Sichtweise der Verteidiger komplett geändert. Es ist mittlerweile cool, Verteidiger zu sein, das muss man ganz klar sagen.
Ich finde, dass Rio Ferdinand das schon viel früher gemacht hat.
Also ich finde, dass Rio Ferdinand war mir teilweise ein bisschen zu luftikus irgendwie. Verletzungsanfällig auch teilweise. Also John Terry war wirklich auch einer der besten Verteidiger seiner Zeit. Unüberbrückbar eigentlich. Ich würde Rio Ferdinand verkaufen, ehrlich gesagt. Auch wenn natürlich, ja klar, geiler Typ, ist bei allem schwer. Aber Terry, du weißt, der baut keinen Scheiß. Das weißt du zu 1000%.
Naja, aus dem Feld.
Auf dem Feld, ja. Kann sein, dass er mit Virgil van Dijks Frau irgendwo flirten geht, das kann sein. Oder sein Vater wieder verprügelt, das kann auch sein. Aber er baut zumindest, es geht ja wirklich nur um spielerisch. Und Virgil van Dijk, ich finde es einfach beeindruckend, das ist ein Typ, der haben wir darüber gesprochen, soll der Weltfußballer werden oder nicht. Er hat das komplett, eine komplette Verteidigerrenaissance eingeführt. Ich finde, das ist momentan einfach so state of the art und the man to be, ehrlich gesagt. Momentan.
Ich hätte Terry verkauft und hätte es mir leicht gemacht. Ich gesagt, ich will keine Rassisten haben in meiner Truppe. Aber okay.
Die
Version. Nee, mein Gott, ist ja.
Ich finde John Terry einfach fußballerisch, weil er einfach. Also,
Wir haben
über den auch mal geredet, also in FIFA gesprochen, da haben wir mal über 93, 95 gesprochen, Wertung oder sowas.
Naja, klar,
aber das kannst du in seiner Zeit unfassbar.
Ja gut, also ich glaube, das kann man für alle. Also das war glaube ich auch tatsächlich die schwierigste Wahlmöglichkeit im zentralen Mittelfeld. Ich glaube, wir haben das schon mal besprochen bei Lampard, Gerrard, Scholes, deswegen lasse ich das mal raus. Und zugegeben, die genannten drei sind jetzt auch nicht, die passen jetzt nicht unbedingt zusammen. Javi Alonso, Michael Carrick und Patrick Vieira.
Oh, Patrick Vieira spielt safe. Also Patrick Vieira war Patrick Vieira, als er ich würde Michael Carrick verkaufen, ehrlich gesagt.
Ja, Michael Carrick verkaufen.
Patrick Vieira muss auf jeden Fall spielen. Der war in den Jahren, also das muss man auch sagen, der war bahnbrechend. Und wieso sagt man heute noch, das ist der zweite Patrick Vieira und das ist der nächste Patrick Vieira? Der war für eine ganze Generation von Fußballern dieses Typs, weil er prägend.
Ist er immer noch.
Ja, absolut. Also Patrick Vieira ist ein Unfall. Wer war der zweite noch?
Javi Alonso,
ja, den wir auf die Bank setzen, ja, okay. Ich mag das sowieso, weil ich glaube, dass so ballspielende Achter, Sechser, kriegst du ganz gut mal, aber jemanden, der so wie Vieira einfach beides hat, so best of both worlds, der dir mal einen mitgibt, der aber trotzdem Fußball spielen kann, das ist ganz, ganz selten. Und deswegen, gerade in der Premier League, der ist ja wie gemalt, ey. Also es gibt ja keinen besseren Premier League-Prototyp-Mittelfeldspieler als Patrick Vieira. Dynamisch, zweikampfstark, trotzdem technisch gut und auch noch ein Führungsspieler. Also sag mir eine Sache nur, die Patrick Vieira nicht hatte.
Er war nicht Hurricane.
Ja, gut. Und das ist für mich ein Vorteil. Also das ist für mich auch der Pluspunkt. Also safe,
Patrick. Mittelfeld-Variante Nummer 2, auch da passt es nicht hundertprozentig zusammen, aber ich rutsche einfach mal nach vorne ein wenig. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Ryan Giggs.
Boah, ist auch schwer.
Eden Hazard.
Ich verkaufe Eden Hazard, ehrlich gesagt. Wir wissen warum. Gerade im aktuellen Fitnesszustand tue ich mir da verhältnismäßig leicht. Aber der war ja auch schon zeitweise einfach eine Diva, irgendwie in der Mannschaft nicht wirklich angekommen. Schon sehr Eigenbrötler und sehr komischer Typ und sehr arroganter Typ irgendwo auch und sehr selbstverliebter Typ irgendwo. Nicht das alles mit einer kleinen Tendenz, fußballerisch absolut Wahnsinn. Trotzdem hat der mir ehrlich gesagt nie das gezeigt, mit dem er angetreten ist. Alle meinten, jetzt wird der nächste Weltfußballer, davon war er weit entfernt. Ich glaube, eine Saison hat er, wo man darüber diskutieren hätte können, ihn irgendwie mal im Pool aufzunehmen, aber ich finde, der ist einfach absolut überschätzt worden. Ryan Giggs Track Record spricht für sich, der muss auf die Bank, finde ich persönlich. Bist du sicher, wer war der Dritte noch?
Kevin De Bruyne.
Kevin De Bruyne, ja genau. Kevin De Bruyne ist für mich momentan einer der besten Fußballer der Welt. Also das muss ich ganz klar sagen. Das ist für mich, wenn nicht sogar der beste Spieler der Premier League. Was der macht, ist einfach Wahnsinn. Das ist jemand, der, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nie einen schlechten Pass gespielt hat. Und wenn, dann wollte er es genauso, weil er gesagt hat, das Risiko gehe ich ein. Das ist einer der intelligentesten Fußballer, die ich jemals gesehen habe. Das wirkt manchmal echt fast wie so Rain Man, so ein bisschen. Ich habe da noch mir fehlt es irgendwo so ein bisschen an Sozialkompetenz. Manchmal, weil er redet ja kaum und macht nichts und komischer Typ manchmal, aber ist auf dem Platz ein absolutes Genie und der muss spielen, ey.
Hätte ich glaube ich, genauso gemacht. Ich bin nicht vom Charakter Ryan Giggs überzeugt, da hätte man noch hin argumentieren können.
Ja, weil Rory Giggs.
Sonst hätte ich es auch.
Seinem Bruder gefällt das, dass du.
Du hättest John Terry und Ryan Giggs in einer Mannschaft.
Das wäre geil.
Ja. Wäre für alle Spielerfrauen richtig
gut. Morgan Coyne gefällt das.
Und abschließend die Variante der Stürmer: Didier Drogba, Ruud van Nistelrooy, Eric Cantona.
Ich verkaufe Eric Cantona. Lasse Ruud van Nistelrooy auf die Bank und lasse Didier Drogba spielen. Didier Drogba ist eigentlich, also Van Nistelrooy ist ja ein eindimensionaler Stürmer gewesen, aber diese Dimension hat so ausgeprägt, dass er einfach unfassbar war. Er hat sich unglaublich gut bewegt und hat einen Abschluss, der ist, glaube ich, unübertrefflich wahrscheinlich.
Ja.
Aber das ist in der heutigen Zeit, reicht mir das ehrlich gesagt nicht. Didier Drogba ist dynamisch, schnell, athletisch, hat einen Kopfball ungeheuer vor dem Herrn, hat auch einen super Abschluss, nicht ganz so gut vielleicht wie der von Van Nistelrooy, trotzdem unfassbar. Also der hat einfach viel, viel mehr. Ich glaube, mit dem kannst du im momentanen System wunderbar würdest zurechtkommen. Der wäre wahrscheinlich sogar noch besser momentan in der heutigen Phase, als vielleicht vor ein paar Jahren war. Der passt wunderbar rein, weil er einfach ein Athlet ist. Absolut die Drogba.
Wann hätte er vermutlich früher gezündet. Also es sind
genau, und Cantona hatte mit Sicherheit gute Jahre, brauchen wir nicht darüber diskutieren, ein paar gute Jahre. Aber ich habe den jetzt, der war halt Popkultur, ja, auf jeden Fall. Aber der war jetzt nicht, also zumindest auf dem Level, wir haben ihn dann ziemlich spät gesehen, glaube ich, da war er schon Karriereende bei Manchester United. Aber der war jetzt nie wirklich so, also ich fand ihn jetzt nie so überbordend genial wie die beiden. Also Drogba war ja wirklich immer da, haben wir ja gesagt, jetzt macht die, also wir hatten wirklich Phasen, so 2000, wann war das so? 2005, 6, 7, 8. Da war der, da hast du in jedem Spiel eigentlich sagen können, Drogba trifft sowieso. Und Van Nistelrooy dasselbe. Also ich fand, muss aber gerade mal schauen, Eric Cantona, was der so für, aber würde ich jetzt einfach mal so sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es
da ist. Ja, das ist ja auch eine andere Zeit, aber.
Die Zahlen, glaube ich, waren nie so, oder?
Täusche ich glaube schon, dass diesen It-Factor, den hatte Cantona schon. Wie kaum ein Absolut. Spieler überhaupt.
Auch immer.
Also so, was so.
Ich habe eine Eric Cantona Tasse von dir geschenkt bekommen und die liegt nochmal. Ja, aber die meisten Tore waren mal 18 in der Premier League. Das finde ich jetzt nicht so.
Nee.
Haut mich jetzt nicht um. 18, 12, 14, 11. Haut mich jetzt nicht so mega um. Also.
Er würde dich schon umhauen.
Ja, genau. Wahrscheinlich mit zwei Beinen ins Genick. Aber der war sicherlich überdurchschnittlich gut und ein super Premier League Spieler, aber er war jetzt nicht irgendwie, also in so Welt, also bester Stürmer der Welt Diskussion war der nie. Und das war bei Drogba, also da gab es ja, da wussten eine Zeit lang mal alle Bescheid, wenn der kam, als Mittelstürmer.
Ja.
Van Nistelrooy dasselbe, ich glaube, wie viel? 13 Spiele in Folge getroffen oder sowas? Oder 11 Spiele in Folge getroffen, ich glaube, immer noch Rekord, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist irre. Also ich habe mal 13 Spiele in Folge getroffen, übrigens für die Zuschauer, die das wissen wollen, aber das ist eine ganz andere Liga gewesen.
Und dann ist das System bei der PlayStation abgeraucht.
Nee, das war wirklich so.
Hashtag ClickRushFums. Ihr könnt uns natürlich solche Aufgaben gerne stellen. Eignet sich ganz gut für die aktuelle Zeit oder sie euch gegenseitig stellen und beantworten. Einfach drei Namen nennen und dann kann man sowas wunderbar miteinander spielen. Für heute sind wir durch. Im Sinne der Episode Nummer 23 gönnt euch die letzten beiden Folgen von The Last Dance, das werden wir sicherlich auch noch tun. Wer diese Dokumentation über Michael Jordan und die Bulls und deren letzte Saison, zumindest war es so angekündigt, macht euch euer eigenes Bild, vielleicht können wir da auch mal irgendwann eine kleine Ausscherung vornehmen, um darüber zu reden. Aber ich glaube, insgesamt ist es, das schaut sich leicht weg und man sollte es gesehen haben als sportinteressierter Mensch. Und wer mit dem Schaffen von Michael Jordan nicht vertraut ist, der soll es schnellstmöglich nachholen, weil ich glaube, darüber muss man was gehört haben. Das ist nicht Sport, das hat mit Kultur zu tun. Ich glaube, so weit kann man schon gehen.
Ja, absolut. Wer könnt ihr ja das Spielchen auch mal mit uns spielen? Wen würdet ihr auf die Bank setzen? Wen würdet ihr spielen lassen? Mich, Uli oder nehmen wir noch einen dritten, Bill Gates?
Ja, ich glaube, Bill Gates hat,
hat keine guten Aktien.
Imageprobleme im Moment.
Ja, aber wer könnt ihr mal spielen? Schreibt uns mal, wen ihr auf die Bank setzen würdet. Bill Gates, mich, Uli oder wen? Ja, nur die mal bis dritt. Jetzt sind wir schon drei. Alles gut. Oder vielleicht die da oben noch. Ja. Mr. Rothschild, Mr. Rockefeller, keine Ahnung, wen es da noch so gibt.
In diesem Sinne, hört den richtigen Menschen zu, bleibt clever, bleibt intelligent und vor allen Dingen gesund.
Und lasst euch keine Chips einsetzen. Bis bald.